Hier ist die schwule Welle, 5 Tage nach dem fulminanten Sieg von Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen. Seitdem ist darüber viel gesprochen worden und auch wir werden das nachher tun. Mit mir im Studio ist zum Beispiel der Sebastian. Sebastian, wie hast du den Sieg von Frau Wurst erlebt?
Guten Abend, den habe ich zu Hause erlebt. Ich habe mit ein paar Freunden zu Hause den ESC angeschaut. Vielleicht weißt du, Hartmut, wer alles dabei war.
Ich erinnere mich dunkel.
Es war ein sehr schöner Abend und danach ging es noch auf Waldsee. Wir hatten wieder schwules Dance und da wurde dann Conchita noch bis spät oder bis früh in den Morgen gefeiert.
Ja, und auch mit mir im Studio ist der Dieter. Dieter, hast du den Sieg von Conchita Wurst auch live gesehen?
Aber ja, natürlich, Hartmut. Selbstverständlich habe ich das, aber nicht so richtig live. Da gab es einen, der hat es live gesehen als ich, aber dazu kommen wir später. Echt? Ich habe es nur im Fernsehen live gesehen und es hat mich doch etwas fasziniert. Ich wollte eigentlich etwas früher schon auf Waldsee gehen, aber ich musste mir dann also das Voting bis zum Schluss angucken, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe. Ja. Das Ergebnis war ja auch extrem spannend und zufriedenstellend.
Allerdings. Und ebenfalls im Studio ist hier der Alex. Alex, wo hast du den Sieg denn erlebt?
Ja, ich habe ihn in Kopenhagen erlebt und zwar live in der Halle und zwar 2 Meter von der Bühne entfernt. Also ich glaube, viel Leifer geht gar nicht.
Das ist natürlich spannend. Darüber müssen wir später in der Sendung aber nochmal reden, Alex. Müssen wir Platz schaufeln. Gleich reden wir aber erst einmal mit Fabienne Vesper, die live hier bei uns im Studio sitzt. Sie ist Kandidatin der SPD für das Europäische Parlament. Mit ihr wollen wir gleich über ihre Erfahrung als lesbische, transgeschlechtliche Frau, insbesondere in der Politik, reden und in welcher Art und Weise queere Menschen von der Europawahl am 25. Mai betroffen sind.
Doch erst einmal erzählt uns Oliver, wie ihr uns erreichen könnt. Übrigens ist Oliver gerade nicht bei uns im Studio, aber letzte Woche war er hier und sprach von seinem aktuellen Kabarettprogramm, das zur Stunde im Freiburger Vorderhaus Premiere hat. Ihr müsst nun nicht vom Radio wegrennen, denn er spielt es ja noch ein zweites Mal, nämlich am Samstag. Also schön hier geblieben am Radio und so könnt ihr uns erreichen.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in 2 Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Nun aber hören wir die großartige Kylie Minogue mit Into the Blue und danach sprechen wir mit Fabienne Vesper. Hier ist die Schwule Welle live aus Freiburg und wir haben einen Gast im Studio. Sie ist 34 Jahre jung, sie wuchs in Straßburg und Kedel auf. Die Wochenzeitschrift Der Guller schrieb über sie, Zitat, Fabienne Vesper ist ein echtes Kind der deutsch-französischen Freundschaft. Die Großväter der Kehler SPD-Ortsvereinsvorsitzenden standen sich noch als Feinde gegenüber. Der eine war in der Wehrmacht, der andere kämpfte im französischen Widerstand gegen die Deutschen. Dass nun so lange Frieden zwischen den beiden Nachbarländern herrscht, ihr deutscher Vater und ihre französische Mutter ohne Probleme heiraten durften und die Familie abwechselnd in Straßburg und in Kehl-Kork leben konnten, nimmt sie keineswegs als selbstverständlich. Wie sie betont, ohne die europäische Einigung gäbe es mich nicht. Deshalb engagiert sie sich mit ganzem Herzen für dieses friedliche Miteinander, privat, politisch und beruflich.
In der Tat stand über sie, unter Freiheit verstehe sie auch zur eigenen Geschlechtsidentität stehen zu können. Seit 2012 lebt sie geoutet. Ich will selbst bestimmen, ob ich Frauen oder Männer liebe oder andere erwachsene Menschen. Bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gäbe es in Europa einen Flickenteppich aus Diskriminierung. Damit auch homosexuelle Menschen von der Freizügigkeit profitieren, müssten die Grundrechte auf ein diskriminierungsfreies Leben verbindlich gelten. Und damit herzlich willkommen, Fabienne Vesper, hier bei der Schwulen Welle.
Hallo.
Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ich habe mir sagen lassen, das ist heute schon der 3. Termin an einem wahrscheinlich fast alltäglichen Wahlkampftag. Du machst es schon eine ganze Weile Wahlkampf. Mhm. Seit wann bist du denn richtig aktiv im Wahlkampf?
Na, also so richtig begonnen hat es schon vor einem Jahr, weil wir auch innerhalb der SPD so eine Art Vorwahlkampf hatten um den Listenplatz. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit immer weiter intensiviert. Und jetzt bin ich also mittendrin in der heißen Phase.
Und wirst auch unterstützt. Du hast heute zwei deiner Unterstützer mitgebracht, die dich im Wahlkampf begleiten. Und du trittst, wie wir es schon angesprochen haben, für die SPD an. Du bist Europaparlamentskandidatin, also Kandidatin zur Europawahl und grüßt uns auch von verschiedenen Wahlplakaten, die hier in der Region in Südbaden schon hängen. Siehst du dich selbst gerne auf den Plakaten oder bist du dann doch jemand, der sagt, also das ist zu eitel?
Ach, ich versuche nicht so sehr darüber nachzudenken. Das gehört halt auch ein bisschen dazu. Ich denke dann auch so in positiver Hinsicht, es verschafft so auch Sichtbarkeit für die Vielfalt der Gesellschaft, dass auf so einem Plakat eben nicht nur die typische Politikerin oder besser gesagt der typische Politiker abgebildet ist, sondern eben diesmal auch eine Transfrau und eine Lesbische dazu. Und das gehört eben auch dazu, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Politik.
Und dazu noch eine junge Frau. Du bist ja für eine Politikerin, die du werden, also du bist eine Politikerin, aber für eine Abgeordnete, die du werden willst, bist du ja schon sehr jung, oder? Wie war das so in den verschiedenen Abstimmungen, die du hast durchmachen müssen? Bist du nun letztendlich Kandidatin geworden bist? Hattest du auch sicher auch viele, die gegen dich angetreten sind, beziehungsweise auch für einen Listenplatz, die deutlich älter sind. Kann das sein?
Also wir sind in der SPD in Baden-Württemberg schon eine ziemlich junge Partei. Und gut, jung gilt man, ach, ich denke auch in Deutschland in der Politik noch eine ganze Weile, nicht nur mit 34 Jahren, aber so ganz jung bin ich ja auch nicht mehr.
Aber jung. Fabienne, du hast es selbst auch schon angesprochen. Ich sehe vor mir hier, und das habe ich angesprochen, eine junge Frau im Studio. Das war sicher nicht immer so. Du hast es auch selbst gesagt, du bist eine Transfrau. In deiner Geburtsurkunde wurdest du nämlich als männlich bezeichnet.
Im Grunde war es schon immer so, dass ich Mädchen bzw. Frau war, nur schien es nicht so.
Genau.
Und das ist natürlich, ich bezeichne das so als unglücklicher Irrtum, dass das in meiner Geburtsurkunde so stand. Und das konnte ich dann auch berichtigen lassen.
Und das geht mittlerweile in Deutschland.
Das ist aber eine extrem schwierige Sache. In vielen Ländern dieser Welt geht das überhaupt nicht. Und es war also wirklich nicht angenehm, das durchzumachen.
Und du sagst es, das geht zwar in Deutschland oder in Europa, aber es ist eine sehr langwierige Angelegenheit, die sicher auch für die betreffende Person keine einfache ist. Man muss sich auch hier rechtfertigen, da rechtfertigen. Das hat ja alles auch mit dem Personenstandsgesetz zu tun. Wie sieht es hier aus? Da haben wir also in Deutschland oder in Europa klaren Nachholbedarf. Hier muss angepasst werden.
Ja, und um mal so zu erklären, wie das in Deutschland ist. Da gibt es ein Gesetz aus 1980, das heißt Transsexuellengesetz. Hat nicht viele Artikel, nur so 18 Artikel, ist aber auch schon 5-mal vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Aber trotzdem geht die Politik nicht wirklich da dran. Das ist auch ein Teil davon, was mich ärgert und was mich halt auch zur Politik bringt. Und in dem Gesetz, das Gesetz sieht halt vor, dass man sich von zwei Menschen begutachten lassen soll, von SpezialistInnen. Und dann entscheidet in letzter Instanz auch noch ein Richter. Das ist nicht nur sehr teuer, es ist halt sehr ungerecht und erniedrigend, dass die letzte Person, der Staat vertraut, zu wissen, wer sie ist, ist dann man selbst. Und sonst machen das halt die Gutachter und der Richter. Und nach welchen Kriterien will man das eigentlich machen? Es sei denn nach der Selbstdefinition des Menschen.
Und diese Selbstdefinition kann eben, wie das Wort schon sagt, auch nur der Mensch selbst machen. Mhm. Am Ende soll aber ein Richter darüber entscheiden, ob das so ist oder nicht. Das ist also dann doch schon sehr fragwürdig. Ist es denn für die Behörde, an die man rantreten muss, oder für die Behörden, die man in so einem Verfahren herantreten muss, mittlerweile schon Routine? Sagen die, ach ja, das hatten wir doch erst vor 3 Wochen, da weiß ich doch noch ganz genau, welche Formulare da ausgefüllt werden müssen. Oder beginnt es da schon, dass man da eigentlich auf ahnungslose Gesichter stößt?
Also wenn so ein Wisch vom Amtsgericht da ist, dann geht es einigermaßen, weil es steht dann schwarz auf weiß und so und gerichtlich. Aber eine sehr schwierige Zeit ist eben auch die Zeit der, wie man das nennt, die Zeit der Transition. Und ich bin ja auch ein Fall, also transgeschlechtliche Frau. Das heißt, mir war klar, ich bin eine Frau und das passt ja auch noch in dieses gesellschaftliche Schema rein. Es gibt ja auch transgeschlechtliche Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann verstehen und die es dann auch noch ein Stück schwieriger haben. Aber die, bei mir war halt auch eben schwierig, diese Transition, also von meiner selbst, die Zeit zwischen meiner Selbstdefinition, also zwischen dem Coming Out und bis ich sozusagen schwarz auf weiß in meiner Geburtsurkunde und in meinem Ausweis oder meinen Pass drinstehen habe. Und das ist eine Zeit der Unsicherheiten für andere Menschen. Und das ist dann sehr unterschiedlich, wie Leute das dann respektieren oder nicht. Ich gebe mal so ein Beispiel. Meine Stadtbibliothek, weil ich eine öffentliche Person ist, hat das in der Zeitung gelesen und dann von Selbstinitiative da sozusagen den Vornamen schon geändert gehabt. Bei meiner Vermieterin war das auch überhaupt kein Problem, bei meiner Partei übrigens auch nicht. Aber bei anderen war das also, die haben sich bis zuletzt dann geweigert.
Bist du da auf offene Weigerung oder auf offene Ablehnung auch mal gestoßen? In dieser Zeit, in der du auch also die rechtliche Änderung, die rechtliche Definitionsänderung durchgemacht hast?
Ich glaube...
Gibt es da irgendwelche traumatischen Erfahrungen, die du vielleicht noch mitgenommen hast, wo du sagst, also das darf doch wohl nicht wahr sein?
Ja, also ich glaube, der schwierigste Teil war wirklich das mit den Gutachten und dass man dafür kämpfen muss. Und es ist so zeitaufwendig und energieaufwendig, was man da alles machen muss an Papierkram. Und dann ich musste jedes Mal nach Freiburg kommen und da geht ja auch wieder im Grunde ein ganzer Arbeitstag drauf. Also ich würde schon sagen, das ist der Staat mir viel schwieriger gemacht hat mit diesem Gesetz als tatsächlich die Menschen.
Denn du kommst ja aus der Ortenau und deswegen braucht es dann doch immer ein bisschen, bis man in Freiburg ist und dann bei der entsprechenden Stelle und dann wieder zurück. Du bist in der SPD, wie wir schon gesagt haben, du bist Kandidatin zur Europawahl für die SPD. Nächste Woche ist diese, am 25. Mai, ist ja in Baden-Württemberg, aber sonst auch ein Mega-Wahltag, denn wir haben ja noch die Kommunalwahlen. Mhm. Es gibt Orte, in Freiburg ist das nicht der Fall, aber es gibt Orte, zum Beispiel auf dem Land, da wählt man dann noch den Ortschaftsrat, den Gemeinderat, dann noch den Kreistag, dann noch Europa. 4 Wahlen an einem Tag. Mhm. Und nun haben wir in den letzten Tagen immer wieder Umfragen gehört, wissen Sie eigentlich, was am 25. Mai ist? Ja, der eine wusste, dass er da Geburtstag hat, der andere, dass er bei irgendeinem Familienfest eingeladen ist. Mhm. Dann wusste man vielleicht, dass Kommunalwahl ist, aber dass Europawahl ist, fällt anscheinend hinten raus. Wie erklärst du dir das? Oder ist das auch deine Erfahrung, die du gemacht hast?
Ja, es ist ziemlich schwer, mit der Kommunalwahl zu konkurrieren, weil insbesondere die Parteien dann sehr an der Basis sehr mit sich selbst beschäftigt sind, weil eben die Basis einer Partei, das sind die Ehrenamtlichen und die kandidieren meistens auch für die Kommunalwahl. Aber ich merke schon, dass es viel besser geworden ist. Mhm. Also ich merke es an der Plakatierung, an der Nachfrage nach den Flyern, an den Anfragen meiner Partei, dass ich komme, dass sich das gegenüber vergangenen Wahlkämpfen doch sehr gebessert hat.
Und wenn man dann fragt, ja, wissen Sie, dass Europawahl ist? Ja, wusste ich, weiß ich, aber gehe ich nicht wählen oder wähle nicht, weil die haben doch eh nichts zu sagen. Vor kurzem das Bundesverfassungsgericht hat eine Entscheidung getroffen, die man vielleicht auch so hat verstehen können, das ist ja gar kein richtiges Parlament. Erstaunlicherweise werden 40% der Gesetze, die ja dem Bundestag passieren, von der EU vorgegeben. Aber darüber, Fabienne, lass uns nach einer kleinen Musik noch ein bisschen reden. Zurück bei der Schwulen Welle am Donnerstagabend. Wir haben Fabienne Vesper zu Gast, Europawahlkandidatin der SPD hier in Baden-Württemberg oder vom bundesweit. Wie geht denn das? Wie wird man denn eigentlich Europawahlkandidatin?
Also, um Kandidatin zu werden, muss man erstmal die eigene Partei überzeugen.
Und wie überzeugt man die?
Ach, bei mir war das schon ein langjähriges Engagement und eben auch zeigen, dass man sehr leidenschaftlich für die Sache brennt und dass man sich mit den Themen auskennt, dass man sich auch einarbeiten kann in die Materie, dass man auch mit den Menschen gut kommunizieren kann. Also das sind lauter solche Sachen, die da mit reinspielen.
Dass man in Deutschland und in Frankreich auch aufgewachsen ist, dass man ein bisschen schon die europäische Idee vielleicht in die Wiege gelegt bekommen hat. Mhm. Du sprichst ja auch fließend Französisch.
Ja.
Und somit könntest du eine der Amtssprachen Europas wunderbar dort beherrschen. Deutsch ist gar keine Amtssprache in Europa, oder doch?
Doch, doch. Wir haben, ich glaube, um die 24 Amtssprachen in der Europäischen Union, wobei natürlich Englisch eine ganz besondere Rolle spielt. Mhm. Aber ich kann auch Englisch.
Wunderbar. Daran soll es also nicht scheitern. Wir hatten das gerade kurz angesprochen. Viele Deutsche wissen gar nicht, wie sehr unsere Gesetzgebung bzw. die Gesetze, die wir verabschieden, wie sehr sie doch auch von Europa geprägt sind. Also Gesetze, die im Bundestag, aber auch im Landtag verabschiedet werden. Wieso wissen das denn nur so wenige Leute? Wieso erzählt denn die EU nicht von ihr, dass sie hier ist, dass das von der EU initiiert wurde letztendlich? Muss da das Marketing verbessert werden?
Das hat eine ganze Menge Gründe. Also noch zur vorigen Frage. Ja. Wir haben zum Beispiel bei der Europawahl eine Bundesliste mit 96 Kandidierenden. Mhm. Und da ist zum Beispiel Martin Schulz auf Platz 1. Auf dem Wahlzettel stehen nur bis zum Platz 10, weil sonst wäre der Wahlzettel zu groß.
Okay.
Und dann komme ich auf Platz 34 dann auch noch dran. Mhm. Und ja, das hat eine ganze Menge Gründe, dass das gar nicht so gesehen wird, welche Bedeutung das Europäische Parlament angenommen hat, dass es zum einen, weil es neu ist. Es kam immer wieder, Stück für Stück, alle paar Jahre hat das Europäische Parlament mehr Kompetenzen bekommen. Es liegt auch daran, dass die Medien sehr wenig Korrespondentinnen und Korrespondenten in Brüssel haben, die darüber berichten. Es liegt aber auch daran, dass vielleicht auch die nationalen PolitikerInnen nicht unbedingt Lust haben zu sagen, dass sie ein guter Teil ihrer Arbeit darin besteht, europäisches Recht einfach umzusetzen, sondern dass sie auch dastehen wollen als diejenigen, die die Politik machen. Oft. Aber es ist eben auch eine ganz spannende Sache, was im Europäischen Parlament da passiert.
Und wie wichtig auch das, wie mächtig auch das Europäische Parlament ist, obwohl man da natürlich noch einiges verbessern kann. Ja. Die SPD, wenn ich mich recht erinnere, hat in einem ihrer Grundsatzprogramme Anfang des 20. Jahrhunderts schon von den Vereinigten Staaten von Europa gesprochen. Mhm. Das war nach den Turbulenzen des Ersten Weltkrieges, nach dem Trauma. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin. Glaubst du das? Ist das auch das, was du gerne hättest, die Vereinigten Staaten von Europa?
Das kommt drauf an, was man darunter versteht.
Ich glaube, damals war das so ein bisschen angelehnt an die Vereinigten Staaten von Amerika.
Also ein Bundesstaat kann gut sein. Ich denke, wir sind ein bisschen schon auf dem Weg dorthin, aber bisher wurde das auch ein bisschen verschleiert von den Leuten. Und jetzt merkt man das richtig und dann denkt man, hoppla, da sind wir ja schon viel weiter als wir
dachten. Sind wir doch schon so weit.
Ja, und das ist halt so eine Sache, wieso nennt man einen europäischen Minister Kommissar und nicht Minister? Das ist halt auch so ein Stück Ehrlichkeit, den man haben könnte, da eine einfachere Sprache zu finden, um das auch zu vermitteln, was es bedeutet.
Ganz klar. Mit einem Thema, das müssen wir mal kurz klären. Also, dass die Gurke gekrümmt sein muss, das gab es vielleicht mal als EU-Richtlinie oder als Verordnung, aber das gibt es gar nicht mehr. Mhm. Das wurde ja abgeschafft. Weißt du, wie es dazu gekommen ist, dass die EU quasi vorgeschrieben hat, wie eine Gurke gekrümmt sein muss?
Ja, ich habe das schon mal öfters gehört, aber ich kann das Thema ja auch gar nicht mehr hören, weil ich denke, es gibt so viele wichtigere Fragen.
Das ist vollkommen klar, aber du weißt, was immer berichtet wird. Hm. Und du weißt, wenn man die Leute fragt, was verbindet ihr mit der EU? Ja, die hat eben vorgeschrieben, wie irgendwelche Ölkännchen sein müssen, was für eine Ausgießmasse diese haben müssen oder eben auch, wie die Gurke gekrümmt sein muss. Mhm. Und das fand ich zum Beispiel sehr aufschlussreich für mich, als ich in einigen Berichten dann mitbekommen habe, ja, das wurde damals verabschiedet, weil dahinter natürlich eine Lobby war.
Mhm. Und es war ja vor allem die deutsche Regierung, die das haben wollte.
Genau.
Aber es ist halt auch mein Anliegen, dass sich dann die europäische Politik auch ein bisschen raushält aus diesen Kleinigkeiten, die jetzt nicht das Maßgebliche sind, und sich mehr zuwendet den ganz wichtigen Fragen, die wir haben aktuell, das ist die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, die Regulierung der Finanzmärkte, ein wirksamer Datenschutz und was mir besonders am Herzen liegt, ein selbstbestimmtes Leben.
Genau. Man kann das ja wirklich, also wenn man wieder dieses Konstrukt der Vereinigten Staaten von Europa sieht, wieso kann das nicht so ein föderales Konstrukt sein wie die Bundesrepublik? Oben gibt es die Bundespolitik, dann die Landespolitik und das vor Ort, das regeln die Menschen, die Kommunen für sich selbst. Das ist doch ein bewährtes Prinzip. Vielleicht kann man das irgendwann auf die EU, auf Europa übernehmen.
Die EU funktioniert schon ganz ähnlich. Also wir haben eben ein Parlament wie der Bundestag. Mhm. Wir haben einen Rat der EU, der ähnlich ist wie der Bundesrat. Mhm. Und einen Europäischen Gerichtshof, der so ist wie das Bundesverfassungsgericht. Und jetzt auch neu wird ja ein Präsident der Europäischen Kommission, also ein Regierungschef Europas, vorgeschlagen von dem Rat der EU, so wie der Bundespräsident die Kanzlerin vorschlägt, je nachdem, wie die Mehrheiten im Parlament sind.
Und hier haben wir zwei Spitzenkandidaten von den großen politischen Blöcken. Du hast einen schon angesprochen, das ist Martin Schulz für die, kann man sagen, für die europäischen Sozialdemokraten. Mhm. Und dann haben wir noch Juncker, der ehemalige Regierungschef von Luxemburg, der da zurücktreten musste aus verschiedenen Gründen und jetzt der Spitzenkandidat der Konservativen ist.
Ja.
Fabienne, wir haben nicht mehr arg viel Zeit, aber ich darf das vielleicht nochmal fragen, weil das sehr interessant ist. Dein Geschlecht hast du angepasst, beziehungsweise dann dein rechtlicher Status, ja. Mhm. Und du machst viel Wahlkampf, du bist viel unterwegs in urbanen und nicht so urbanen Gegenden. Mhm. Wirst du auch mal darauf angesprochen?
Sehr selten.
Sehr selten. Ja. Und wenn du darauf angesprochen wirst, ist das dann eher auf dem Land oder doch eher in der Stadt?
Ich glaube, ja, vielleicht dann eher in der Stadt, aber meistens ist es so, dass ich es selbst thematisiere und sage, das ist Teil von mir selbst, es prägt mich politisch und es trägt eben dazu bei, dass ich eben als roten Faden meiner Politik habe, dass ich durchsetzen will, dass die EU uns ein selbstbestimmtes Leben sichert. Und das ist eben insofern auch Teil meiner Politik und ich thematisiere es, die Leute respektieren das. Und darüber hinaus geht es aber eben um die Sachthemen. Also genau. Es fällt halt schon auf und das Interesse der Medien ist ziemlich groß. Aber ich denke, die Menschen interessieren sich vor allem, wofür ich stehe politisch und was ich erreichen will.
Für ein vielfältiges Europa. Fabienne, die Europawahl ist auch für queere Menschen wichtig und das ist auch, was du immer wieder betonst. Wieso? Und als Klauser vielleicht auch, warum ist Europa nicht nur für queere Menschen, sondern eigentlich für alle Menschen in Europa wichtig?
Ja, europäische Politik ist gerade für queere Menschen wichtig, weil ich denke, ich traue so den Mitgliedstaaten oft nicht so über den Weg und die Europäische Union hat die Möglichkeit, da mehr Freiheit zu schaffen für uns und unsere Rechte zu stärken. Also jetzt die nächsten 5 Jahre zum Beispiel sind wesentliche Projekte eine Antidiskriminierungsrichtlinie, nicht nur im Arbeitsbereich, eine EU-Strafgesetzgebung gegen Hassverbrechen, eine gegenseitige Anerkennung von Geburtsurkunden, Heiratsurkunden und die Schulung von Personal, damit sie besser mit LGBTIQ-Menschen umgehen. Und mein großes Anliegen ist, dass wir dieses Motto der EU in Vielfalt geeint auch neu denken. Nicht mehr nur darunter verstehen die Vielfalt der nationalen Identitäten, sondern die tatsächliche Vielfalt der Menschen, der Alltagsrealitäten und der Lebenserfahrungen der Menschen. Und dass wir in dieser Vielfalt eben auch sehen, dass es unterschiedliche sexuelle Orientierungen, unterschiedliche Geschlechtsidentitäten gibt. Und dass die Europäische Union Partnerin ist in der Durchsetzung unserer Rechte, damit wir ein Leben in Sicherheit und ein gutes Leben führen können.
Vielen Dank, Fabienne. Schönes Schlusswort. Dir noch weiterhin viel Erfolg. Du hast jetzt den nächsten Termin. Das war Fabienne Vesper, die SPD-Kandidatin zur Europawahl. Und nun geht es weiter mit den Nachrichten.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der Schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst die Nachrichten im Überblick. Einreiseverbot für Conchita Wurst in Russland gefordert. Österreichische Regierungskoalition kündigt Verbesserung von Homorechten an. Berliner CSD-Verein zieht Reißleine beim Stonewall-Projekt. National Football League verpflichtet offen schwulen Spieler. Nun die Nachrichten im Einzelnen. St. Petersburg. Nach dem Sieg des österreichischen Travestiestars Conchita Wurst beim diesjährigen Eurovision Song Contest kam es zu heftigen Reaktionen aus Russland. Der Initiator des antihomosexuellen Propagandagesetzes, Vitali Milonow, wird mit den Worten zitiert: Eure Homos schmort in der Hölle. Des Weiteren fordert der St. Petersburger Abgeordnete ein Einreiseverbot für Conchita Wurst, was jedoch vom russischen Kulturministerium zurückgewiesen wurde. Einreiseverbote für bärtige Frauen seien nicht Teil der Jurisdiktion. Der Ultranationalist Wladimir Schirinowski sieht mit dem Sieg von Conchita Wurst gar das Ende Europas gekommen. Weiter sagt der Parlamentsabgeordnete im russischen Staatsfernsehen: Europa hat Durchfall mit Blut und Schaum. Es hat schon keine Männer und Frauen mehr, nur noch Es. Der russische Musikproduzent Philipp Kekirovov wirft Politikern wie Vitali Milonow Volksverhetzung vor. Er rief dazu auf, Conchita Wursts Sieg zu achten. Man solle vielleicht einmal darüber nachdenken, nicht immer auf so kategorische Weise auf einige sensible Dinge zu reagieren. Wien. Am Dienstag erklärte der Vorsitzende der christsozialen ÖVP, Michael Spindelegger, dass seine Partei bereit wäre, innerhalb der österreichischen Regierungskoalition Gespräche zu führen, um die gesetzliche Schlechterstellung von Homosexuellen zu beenden. Der österreichische Vizekanzler nannte zwar keine weiteren Details, kündigte aber eine Umsetzung noch im Sommer an. Im Gegensatz zu der ÖVP werben die mitregierenden SPÖ und die oppositionellen Grünen bereits seit längerem über eine Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartnerschaften mit Ehepartnerschaften. Da der Vorstoß der Konservativen gerade 3 Tage nach dem Sieg Österreichs beim Eurovision Song Contest stattfand, wird von den Medien bereits von einem Conchita-Effekt gesprochen. Inwieweit wirklich ein Zusammenhang besteht, lässt sich aber nicht sicher sagen. Die größte Oppositionspartei, die rechtspopulistische FPÖ, lehnt eine Gleichstellung von Homosexuellen weiterhin ab. So äußerte die FPÖ-Familiensprecherin Anneliese Kitzmüller: Es zeugt von billigem Populismus, wenn Politiker von SPÖ und ÖVP den Erfolg beim Song Contest als Trägerrakete für ihre gesellschaftspolitischen Ideologien verwenden. Berlin. Die im Januar beschlossene Umbenennung der CSD-Parade in Stonewall CSE wurde wieder zurückgenommen. Dies gab der CSD e.V. am Mittwoch in Berlin bekannt. Die Umbenennung wurde von der Community scharf kritisiert, zumal die Eintragung der Marke Stonewall geplant war und damit eine weitere Kommerzialisierung der Veranstaltung befürchtet wurde. Nach Aussage des Vorstands des CSD e.V. hätte man sich dazu entschieden, die Umbenennung rückgängig zu machen, weil durch die anhaltende Namensdebatte die eigentlichen Inhalte vollständig überlagert würden. Kritiker gehen davon aus, dass dieser Sinneswandel eher auf die monatelangen Proteste und die Gründung des Aktionsbündnisses CSD Berlin 2014 zurückzuführen ist. Dieses Bündnis, das als Reaktion auf das umstrittene Vorgehen des CSD e.V. gegründet wurde, hat zwischenzeitlich eine eigene Parade angemeldet. Zur Teilnahme an dieser alternativen CSD-Demo haben sich neben großen Parteien auch der Lesben- und Schwulenverband und die Berliner AIDS-Hilfe entschieden, die die traditionelle Parade boykottieren wollen. New York. In der amerikanischen National Football League, NFL, wurde zum ersten Mal in der Geschichte ein offen schwuler Spieler verpflichtet. Michael Sam wurde beim NFL-Draft, bei dem die Mannschaften neue Spieler rekrutieren, von der St. Louis Rams eingekauft. Der 24-Jährige, der zuletzt für die University of Missouri spielte, hatte sich erst im Februar als schwul geoutet. Die lesbische TV-Moderatorin Ellen DeGeneres zeigte sich stolz auf die St. Louis Rams und lobte den Club für seinen Mut. Erwartungsgemäß gab es auch Kritik. So wurden die sozialen Netzwerken kritisiert, dass Sam vor laufenden Kameras seinen Partner küsste, als er von seiner Verpflichtung erfuhr. Der Gründer der Tea Party Nation, Judson Phillips, äußerte sich dahingehend, dass viele Amerikaner es ekelhaft fänden, das Spektakel von 2 küssenden Männern im Fernsehen zu sehen. Weiter sagte er: Viele waren entsetzt über ein offensichtlich inszeniertes Ereignis, das zum Ziel hatte, eine politische Agenda voranzutreiben. Glückwünsche gab es hingegen unter anderem vom amerikanischen Präsidenten Barack Obama, der die Nominierung von Michael Sam als wichtigen Schritt vorwärts sieht. Das waren die Nachrichten der Schwulen Welle und jetzt wieder zurück zum rosaroten Waschsalon.
Hier ist die Schwule Welle und wir haben es vorhin schon gehört. Unser Alex hier war am Samstag in Kopenhagen und hat den Eurovision Song Contest live für uns vor Ort beobachtet. Und nicht nur das Finale, Alex, oder?
Nee, ich war eine ganze Woche dort. Das heißt, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag und am Samstag. Jetzt fragst du dich, was ich da alles gemacht habe, oder?
Allerdings.
Ja, was viele nicht wissen, also wenn es nicht gerade eingefleischte Fans sind, ist, dass der Eurovision Song Contest eben nicht nur aus dem Finale besteht, sondern dass es zwei Halbfinale gibt, nämlich am Dienstag und am Donnerstag. Und wer die nicht anschaut, der verpasst vielleicht einige interessante oder skurrile Beiträge, die es vielleicht nicht ins Finale schaffen, aber trotzdem sehenswert gewesen wären. Und zu alledem gibt es natürlich auch noch Generalproben.
Du wirst ja vom ESC noch ausführlichst in unserer Sendung am 29. Mai war es, glaube ich, berichten. Aber so ein paar Eindrücke wollen wir natürlich heute schon von dir bekommen. Fangen wir mal mit unserem deutschen Beitrag an. Warum hat es für unsere Mädels nicht gereicht, beziehungsweise nur für den Platz 18?
Das ist müßig zu diskutieren. Also ich meine, ich stelle mich eh auf den Standpunkt, alles, was auf der Anzeigetafel auf der rechten Seite ist, die Platzierung, die sollte man nicht allzu ernst nehmen. Also wenn man sagt, ja, wir waren einen Platz schlechter wie diese oder jene oder besser wie diese und jene. Ich meine, man darf nicht vergessen, die Leute können maximal 10 Länder stimmen. Das heißt, 16 Länder gehen grundsätzlich leer aus. Das heißt, wenn wir es mal ganz rechnerisch machen, theoretisch könnten Elaisa von allen Ländern auf den 11. Platz gefrachtet worden sein und hätten trotzdem 0 Punkte. Und ein Land wäre ständig auf dem letzten Platz gelandet und nur einmal auf dem 10. Und hätte einen Punkt und wäre damit vor uns. Also ja, warum es nicht geklappt hat, ist müßig zu sagen. Es war eigentlich ein tolles Lied. Wir hatten vielleicht auch ein bisschen Pech. Wir waren genau zwischen Österreich und Schweden, also eigentlich den zwei Hauptfavoriten. Und nach dem österreichischen Titel, also nach der Conchita Wurst, war die Stimmung in der Halle dermaßen gigantisch. Und ich glaube, das hat sich auch auf den Fernseher übertragen, dass die Leute erst mal ein paar Minuten so geflasht waren, dass sie dass da hätte kommen können, was wollen danach. Und wir hatten halt das Pech, dass wir das waren.
Ja.
Ganz kurz, also ich habe eigentlich gehofft, dass wir irgendwo im vorderen Mittelfeld landen. Hat es nicht ganz geklappt, dass es nicht zum Sieg reicht, war auch irgendwie klar. Aber was soll's.
Ja. Sehr gespannt war man ja auch auf den russischen und den ukrainischen Beitrag. Gegen Russland wurde arg gebuht. Zumindest kam es im Fernsehen so rüber. War das vor Ort auch so oder wirkt es nur im Fernsehen so extrem?
Nee, definitiv. Es wurde gebuht. Es wurde lautstark gebuht. Und mal davon abgesehen, dass der russische Titel, um es mal vorsichtig zu sagen, sehr lieblich war. Also er war
Herr Putin fand ihn schön, glaube ich.
Ja, er war es nicht wirklich schlecht, aber ja, es war sehr süßlich und ja, es war nett. Also, aber das allein wäre kein Grund gewesen zu buhen. Also es galt natürlich definitiv nicht den beiden Mädels, sondern es galt wirklich Putin oder den Russen der russischen Regierung, wie auch immer. Ich persönlich und viele von der Fans, die um mich rumstanden, fanden diese Aktion mit dem Buhen, mit dem Ausbuhen auch nicht wirklich zielführend. Und wie gesagt, die Mädels können nichts dafür. Wir haben uns dann für eine andere Form des Protestes entschieden, der vermutlich nicht so richtig rüberkam. Aber wir fanden es doch ganz amüsant, weil wir haben uns alle mit kleinen Regenbogenfähnchen bewaffnet und haben halt vor allem beim russischen Beitrag in der Hoffnung, dass man das dann ab und zu mal in der Kamera sieht. Und da die Russen eben das Bild nicht ausblenden dürfen, das besagen die Wettbewerbsbedingungen, dass man jeden Beitrag, natürlich ihren eigenen sowieso, übertragen muss, hätten sie, wenn, also gut, es war ab und zu auch im Bild, dann müssen sie halt auch diese Regenbogenflaggen übertragen, auch wenn das dem Antipropagandagesetz widerspricht. Das war also unser Protest, dass das russisch oder im russischen Fernsehen die Regenbogenfilme gezeigt werden mussten.
Wobei man kann durch einen Breaking News Balken drunter einbringen, wenn man unbedingt möchte.
Ja.
Aber nee, das verstehe ich, was du meinst. Nee, super. Nun zu Conchita Wurst natürlich, da müssen wir auch noch drüber sprechen. War der Erfolg für dich abzusehen oder bist du völlig überrascht gewesen, dass es dann doch so gut für sie ausging?
Also im Vorfeld war ich nicht so euphorisch oder hatte ich nicht wirklich damit gerechnet, dass sie eine Chance hat, genau aus dem Grund, weil ich mir dachte, also es gibt genug Länder, im Osten, die damit gar nichts anfangen können. Und selbst im Westen, hier haben wir ja auch eine versteckte Homophobie. Ich meine, wenn man jemanden fragt auf der Straße, wird jeder sagen, ja klar, ich bin nicht homophob und so weiter. Aber wenn man anonym abstimmen kann, ist das wieder was anderes. Also ich war da eher skeptisch. Aber nachdem ich den ersten Auftritt in der Halle gesehen habe, und das war bei der Generalprobe am Mittwoch, sie war ja im zweiten Halbfinale, und die Stimmung miterlebt habe, die da wirklich durch die Halle ging, und das waren eben nicht nur die im Fanbereich, sondern es war wirklich die ganze Halle, die diese Conchita-Rufe, wo wir auch am Anfang mal kurz gehört haben, zu Beginn der Sendung. Das war also so eine Stimmung, da war man sich relativ sicher, dass sie ganz weit vorne mit dabei sein wird.
Ja, unser Alex war in Kopenhagen, aber jetzt freuen wir uns, dass er wieder hier bei uns in Freiburg ist und wieder brav mit uns Sendung macht, wie es gehört. Wir, wie gesagt, sprechen wir nochmal ganz ausführlich mit dem Alex über den ESC und zwar Ende Mai am 29. Nun aber möchten wir noch den Siegertitel natürlich noch einmal hören und danach sprechen wir noch über einen anderen Sieger. Es gibt nämlich noch einen Sieger, nicht im Gesang, aber im Filmbereich, der Siegerfilm der 30. Schwulenfilmwoche in Freiburg. Jetzt aber erst einmal Conchita Wurst mit Rise Like a Phoenix. Hier ist die Schwule Welle live aus dem Studio 2 von Radio Dreieckland. Und letzte Woche ging ja auch die 30. Schwule Filmwoche zu Ende. Hallo Sebastian. Ja,
hallo Hartmut, again.
Wir waren ja bei der Filmwoche ja dabei und haben den Siegerfilm gesehen, nämlich Den Kreis aus der Schweiz.
Genau, eine Doku-Fiction.
Genau, das war ein sehr spannender Film, fand ich, weil ich habe auch sehr viel dabei auch gelernt. Der Kreis nämlich, es war zum einen eine Zeitschrift, die gab es seit den 40er Jahren bis in die 60er Jahre hinein in der Schweiz. Gleichzeitig gab es auch eine Bewegung, die hat eigentlich auch das Dritte Reich sogar überdauert und war eigentlich Vorbild für viele andere Bewegungen ähnlicher Art in Amerika, in England, in Deutschland später auch. War das dir bewusst?
Es war mir gar nicht bewusst und deswegen ist das umso bemerkenswerter auch für mich gewesen, wie vorbildlich eigentlich dieser Zusammenschluss war, also der Kreis. Und wie viele andere Organisationen und andere Vereinigungen sich daraus abgeleitet haben. Ja, wenn wir immer denken, naja, Schwulenbewegung, Lesbenbewegung, das hat doch alles begonnen irgendwie in den USA. Und ja, dann gab es ja da auch den Vorfall in der Christopher Street etc. Und daraus ist es doch alles entstanden. Ja, aber es ist überhaupt nicht so, wie wir gelernt haben. Und das hat hier in Europa und dazu eben noch in der Schweiz begonnen. Das ist wirklich bemerkenswert. In
Zürich, genau gesagt, genau. Alle zwei Monate kam das Heft raus, haben wir auch draus gelernt. Es hatte 2000 Exemplare höchstens. Es wurde teilweise auch anonym geschrieben. Man musste immer die Zensur durchlaufen auch. Das heißt, man musste immer aufpassen, was für Bilder man dort bringt. Das durfte nicht zu wild natürlich auch sein. Die Texte wurden zensiert. Und trotzdem hat es einen Riesenerfolg gehabt.
Ja, und man muss jetzt auch wirklich nochmal dazu sagen, also das war nicht verboten, so ein Heft rauszubringen. Die Vereinigung war auch nicht verboten, also der Verein. Das war alles von den Gesetzen gedeckt. Homosexualität war nicht strafbar. Mhm. Ja, war und ist nicht strafbar in der Schweiz. Und deswegen konnten die sowas machen. Mhm. Ganz anders in damals dem Deutschen Reich, beziehungsweise dann Weimarer Republik etc. Da gab es ja die Gesetze. Da gab es den Paragraph 175, der am Ende dann nur noch die sexuellen Tätigkeiten verbunden hat, aber dann da fiel ganz viel drunter und deswegen in der Schweiz war so etwas möglich. Und interessant war, das musste alles durch die Zensur gehen. Die Zensur, das hat man dann aber, haben die Leute damals rausbekommen, wann war das, 1950 oder so.
In der späteren Phase.
Genau, in der späteren Phase haben sie rausbekommen, dass auf dem Zensuramt, da kann man also Deutsch und Französisch und auch Italienisch, aber man konnte nicht Englisch. Das heißt, die Texte auf Deutsch und Französisch, die waren immer entschärft und auf Englisch, da ging es dann richtig ab. Und das hat auch in dem Film und in der Nachbesprechung auf der Filmwoche zu einigen Lachern geführt.
Allerdings, ja. Es war ja auch sehr schön, es gab eine Nachbesprechung, weil es gab dann auch zwei Zeitzeugen, und zwar die Protagonisten aus dem Film. Es war ja teilweise dokumentarisch, der Film, in dem Sinne, dass man die beiden Zeitzeugen jetzt erlebt hat in dem Film, die erzählt haben. Gleichzeitig aber gab es auch die Spielhandlung, die beiden Protagonisten, die man gesehen hat, die realen Herren, die mittlerweile 80 Jahre alt sind, die wurden dargestellt von jüngeren Darstellern und die Geschichte von ihnen wurde erzählt. Das war ihre Liebesgeschichte eigentlich im Endeffekt, wie sie sich kennengelernt haben, auch ihre Krisen, die sie damals gehabt haben und wie sie in den Kreis reingestellt waren. Sie waren ja nicht die Gründer, sondern sie kamen später hinzu und haben das dann mit unterstützt und im Endeffekt auch die Schwulenbewegung auch in der Schweiz später weiter vorangetrieben.
Genau. Und das waren Röbi Rapp und Ernst Ostertag und beide sind sogar über 80, 83 und 84 jetzt.
Aber sehr fidel.
Also sehr fidel, sehr witzig und sie haben auch noch eine Aufgabe und ich glaube, die hält sie auch fit und zwar ist das, da kommen wir nachher vielleicht auch noch zu sprechen, das Archiv, was sie anlegen. Ja.
Genau. Und die haben aber sehr eindeutig erzählt, ihre eigene Geschichte. Es war auch interessant, also wie die Beziehung geführt haben, damals recht versteckt natürlich. Also natürlich war es nicht verboten, aber man hat trotzdem das nicht versucht herauszukehren und ich meine mich recht entsinne. Sie haben sie auch dann erst später, jetzt erst vor ein paar wenigen Jahren
Jahren haben Sie erst verheiratet. Waren Sie so, aber Sie waren die Ersten in der Schweiz, meines Wissens.
Genau. Es gab dann eine Gesetzesnovelle in der Schweiz, die dann eben auch, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, eingetragene Lebenspartnerschaften wie in Deutschland oder sogar noch weitergehend, also wirklich heiraten ermöglichten. Da, also Ehe, ja, zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall waren Sie die Ersten, die sich verheiratet haben in der Schweiz. Und das haben Sie, ich glaube, das war im Jahr 2004, 2003 irgendwie so. Also im hohen Alter haben Sie das gemacht, aber eben die beiden als die Ersten dann. Ja. Das waren auch in den Medien.
Interessant war ja auch, die beiden waren ja eigentlich immer ein Paar, Ernst Ostertag und Rübi Raab. Aber der Herr Ostertag war ja noch Lehrer gewesen. Und so richtig ja, zusammengezogen sind sie dann auch erst, nachdem er dann in die Pension gegangen ist.
Genau.
Das war
genau.
Schon noch versteckt ein Stück weit.
Also wir lernen in dem Film ja die beiden Jungen kennen, also Ernst Ostertag und Rübi Raab im jungen Jahren. Also ich glaube, der Film spielt wann? 50er, 60er Jahr? 50er.
Ja, 60er und die Endphase dann.
Genau, einem, genau, richtig.
Und der Kreis aufgelöst worden.
Genau. Und es beginnt eben damit mit Ernst Ostertag, als er noch als er Lehrer werden wollte. Er schon kurz davor eingestellt zu werden und dann Beamter zu sein und dann, also beziehungsweise einen Status, also eher unkündbar und davor hätte nicht rauskommen sollen, dass er eben auch schwul ist. Und wichtig zu erwähnen ist, Rübi Raab hat er ja auf einer Veranstaltung des Kreises kennengelernt und Rübi Raab war damals, ist aufgetreten als Drag Queen, kann man eigentlich sagen, ja. Und da hat er sich dann in ihn verliebt und gesagt, den will ich den Rest meines Lebens und das hat er bis heute auch geschafft.
Ja, sehr spannend, wie Conchita Wurst eigentlich.
Sozusagen.
Ja. Genau. Der Film ist sehr erfolgreich, hat einen Preis bekommen bei der Berlinale, der 64. Berlinale, hat mittlerweile einen Publikumspreis Berlinale bekommen, in Boston ist er ausgezeichnet worden, in Torino und jetzt auch in Freiburg bei der Schwulen Filmwoche hat er einen Filmpreis bekommen.
Das ist natürlich der Oscar unter den schwulen Filmpreisen, den man bekommen kann, und zwar Publikumspreis bei der 30. Schwulen Filmwoche.
Oh, hallo, auf jeden Fall. Und es geht wohl noch weiter und der Regie führte Stefan Haupt und in interessanterweise noch zwei bekanntere Schauspieler mit dabei. Marianne Segebrecht spielt ja mit und Antoine Monod Junior, der gerade im Fall für zwei eine beiden Hauptrollen ergattert haben. Ich kriege von der Regie schon gezeigt, dass wir zu Ende kommen müssen. Dann möchte ich vielleicht noch darauf hinweisen, es gibt noch ein Buch über die Geschichte von den beiden.
Das heißt Verborgene Liebe, die Geschichte von Röbi und Ernst, auf 233 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag und zahlreichen Fotos, Format 13,5 x 21 cm, also nicht so ein Brecher. Und Schwarze Franken kosten 39,90, also zu Euro auf 40 Euro. Das ist eigentlich sehr humane Umrechnung. Online ein bisschen weniger.
Und es gibt eine Webseite von den beiden, die heißt schwulengeschichte.ch, wo sie praktisch die Schwulengeschichte in der Schweiz darstellen. Ich habe mir sie auch mal angeguckt. Das ist sehr spannend. Das geht also wirklich los bei ab 534 nach Christus bis heute, was sich da alles so getan hat. Also es lohnt sich, die Seite mal anzugucken. schwulengeschichte.ch. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir wieder Musik. Nun hören wir Lady Gaga mit Kai und danach sprechen wir mit Jan Ranft, ein guter alter Bekannter übrigens von uns, aus dem Saarland, der nächsten Mittwoch in Freiburg aus seinem Buch liest. Passt ja eigentlich ganz gut gerade. Doch zunächst Lady Gaga.
Hier ist die Schwule Welle aus Freiburg und hier ist der Dieter und ich müsste nun telefonisch verbunden sein mit Jan Ranft, einem alten Bekannten, also alt jetzt relativ, seit 2 Jahren, nicht er ist 2 Jahre alt und er ist auch nicht alt wirklich, sondern wir kennen ihn und lieben ihn seit 2 Jahren, den Autoren von Himbeerjoghurt, 39 schöne, tragische und gemeine Geschichten aus der Schwulenwelt, seinem ersten Buch. Hallo Jan, wie geht's und wo steckst du und möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, hallo. Ich bin der Jan. Ich bin 39, genauso alt wie die Anzahl der Geschichten in meinem Buch, das ich geschrieben habe.
Ein Zufall.
Ja, genau. Ich komme aus Saarbrücken, aber um vielleicht auch nochmal den Bogen zu dem ersten Teil eurer Sendung zu kriegen, komme eigentlich aus dem Hochwald, aus dem Saarland, aus dem nördlichen Saarland, wo auch die Nicole herkommt, die den Grand Prix damals gewonnen hat, 82.
Und ihr kanntet euch persönlich aus dem Sandkasten?
Nee, 10 Jahre älter als ich. Aber im gleichen Gymnasium wie ich.
Ah, okay. Daher gibt es dann also auch eine Connection. Siehst du, die Welt ist klein. Aber der Anlass für unser Telefonat ist ja jetzt heute deine anstehende Lesung. Was haben wir denn da zu erwarten?
Genau, also einen Teil meiner Geschichten werde ich vorlesen am Mittwoch bei euch in Freiburg. Endlich schaffe ich es mal nach Freiburg. Ja, freue mich schon sehr, bin sehr aufgeregt auch.
Und wo wird das sein?
Das ist im Kollegiengebäude 3 im Hörsaal 3044 an der Uni.
Genau, und der Hörsaal 3044 befindet sich im Erdgeschoss, also da muss man jetzt gar nicht großartig Treppen laufen.
Muss es wahrscheinlich auch erst suchen.
Es ist sicherlich ausgeschildert, Kollegiengebäude 3 in der Innenstadt an der Uni. Was kostet das Eintritt?
So viel, ich weiß nicht.
Da, die Information habe ich auch.
Ja.
Das klingt doch schon mal gut, ne?
Gut, gut, gut.
Gibt es auch Autogramme?
Ja, gerne. In Bücher am liebsten. Ich verkaufe.
Also hast du auch Bücher dabei dann, ja?
Ja, ich habe genug dabei, hoffe ich. Wenn jetzt eure ganzen Hörer natürlich kommen, wird es ein bisschen knapp.
Also muss man sich ja ranhalten.
Ja.
Veranstaltet wird das übrigens vom Regenbogenreferat des ASTA. Die Älteren unter uns erinnern sich, dass das mal das Schwul-Lesbi-Referat des UASTA war, aber da hat sich ja ein bisschen was geändert, also jetzt das Regenbogenreferat des ASTA. Was ist denn so das Besondere an einer Lesung jetzt im Vergleich zu, könnte ich mir auch das Buch kaufen und selber lesen?
Gut, eine Lesung hat immer so ein bisschen Event-Charakter. Es wird sicher nicht so langweilig oder vielleicht sogar auch lustig wie bei Loriot dieses Melusine, Kravier, sondern es wird eher, was ich bisher erlebt habe, war immer sehr viel Feedback von den Leuten, Lacher an den Stellen, wo ich nicht immer unbedingt auch mit Lachern gerechnet habe, wenn ich lese, und einfach auch ganz viel an Feedback, auf das ich mich dann auch freue, wenn die Leute dann halt irgendwie sagen, ja, die Geschichte gefällt mir, ist mir auch ähnlich passiert oder so. Und das einfach zu haben. Und das, ja, also eigentlich ist es immer eine ganz tolle Stimmung.
Ja, wo du gerade Feedback sagst, wir haben im Chat den Max und der fragt, wo er denn deine Lesungstermine verfolgen kann. Er würde gerne mal kommen, denn er findet, deine erotische Stimme ist eine Reise wert.
Oh mein Gott. ich muss sagen, also ich bin am Ende meiner Lesung. Also ja, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, also vor 2 Jahren ist das Buch vorgestellt worden. Jetzt Freiburg ist meine vorletzte Lesung. Ich werde noch einmal im September in Koblenz lesen. Mhm. Ich kann mal kurz schauen, wie der Termin ist.
Oder kann man es auf deiner Website nachlesen dann im Zweifelsfall? Wo deine Termine sind?
Eigentlich nicht. Ich habe keine Website.
Ach so.
Also die Lesung ist am 25. September.
In Koblenz.
Und das, genau, das wird dann veranstaltet von auch dem Schulenreferat dort.
Okay.
Ja, und danach ist erstmal Pause und Konzentration auf neue Projekte, neues Buch.
Mhm. Darüber sprechen wir dann gerne mal bei nächster Gelegenheit. Und wir sehen uns ja auf jeden Fall bei der Lesung hier in Freiburg. Und ach übrigens, ja genau, wer ein bisschen Ahnung haben möchte, was 39 schöne, tragische, gemeine Geschichten aus der schwulen Welt sind, der kann einfach mal auf unserer Homepage schwulewelle.de nach dem Wort Himbeerjoghurt suchen. Da findet sich dann auch eben unser Gespräch, was wir damals vor 2 Jahren geführt haben mit dir. Da hat es ja schon mal ein Telefoninterview gegeben. Das war übrigens Sebastians erste Sendung als Moderator, in der er hier bei der Schulenwelle war. So auch ein genau. Und ja, ich denke, wir sind jetzt so weit hier durch und müssten eigentlich jetzt nur noch mal kurz wiederholen, dass das Regenbogenreferat des ASTA an der Uni Freiburg das Ganze organisiert. Und zwar am Mittwoch, den 21. Mai um 19 Uhr im Kollegiengebäude 3, Hörsaal 3044 im Erdgeschoss. Ich sag schon mal vielen lieben Dank für dein...
Es gibt auch Plakate, denke ich, die auch sind. Also das wird man finden.
An der Uni wird man das dann auch nochmal finden. Alles klar. Dann bedanke ich mich mal recht herzlich bei dir. Wünsche dir noch einen schönen Abend und kannst dir noch ein bisschen zuhören. Und wir sehen uns dann am nächsten Mittwoch. Ja?
Genau. Bis dann.
Ja, ciao, ciao.
Tschüss.
Und gleich geht's hier weiter mit Werner, der uns einen neuen Veranstaltungskalender vorstellt. Gay Baden. Zunächst aber hören wir Jason Derulo mit Trumpets.
sind wir wieder, die schwule Welle aus Freiburg. Und seit kurzem gibt es einen neuen Veranstaltungskalender mit dem Namen Gay Baden. Mit mir im Studio sitzt nun Werner, der diesen ins Leben gerufen hat. Hallo Werner.
Hallo Hartmut.
Ja, was genau ist denn Gay Baden? Was stelle ich mir darunter vor?
Ja, Gay Baden ist einfach im Internet eine Sammlung von allen Veranstaltungen, die ich so finde zwischen Hochrhein und Mannheim.
Wo finde ich ihn dort? Unter www.gaybaden.de oder ist es?
Die Techniker sind noch nicht so ganz weit, aber ich denke, heute Nacht wird es laufen, ganz normal im Internet www.gaybaden.de mit g-baden.de. Mhm. Aber die meisten werden uns auf dem Facebook finden, gaybaden-Infos.
Wie kamst du überhaupt auf die Idee, Gebaden ins Leben zu rufen? Hast du das Gefühl, da hat was gefehlt und die Lücke musste geschlossen werden? Oder wie war so deine Idee?
Ja, die Idee war eigentlich, ich selbst suche auch immer Events, wo irgendwo was stattfindet. Und es gibt hunderte Portals und einfach die Sammlung dann vervollständigen. Es war nirgends vollständig. Mhm. Und somit habe ich die Idee gewonnen, das einfach mal zu sammeln.
Was unterscheidet denn Gebaden von anderen Portalen? Ist es vollständiger? Ist es andere Fläche? Von der Größenordnung her? Oder?
Ich versuche es natürlich so vollständig wie möglich zu machen. Es sind viele versteckte Veranstaltungen, die gar nirgends erwähnt werden. Ich habe viel Kontakte geknüpft inzwischen mit Veranstaltern, die auch die Veranstaltungen bei mir melden. Mhm. Und damit kann ich schon sagen, ich bin zu 90% vollständig.
Also suchst du auch konkret selber auch nach Veranstaltungen? Suchst du rum oder bist du angewiesen darauf, was es mir sehr schickt?
Nee, ich suche schon selber. Ich habe sogar die Grenze geöffnet. Ich bin nicht nur im Baden, sondern ich schaue über die Grenze rüber nach Basel, Aarau, ein bisschen nach Schwabien, Villingen, Schwenningen, oben in Mannheim, Ludwigshafen. Also da schaue ich schon im Internet und bin natürlich auch auf Meldungen von Usern angewiesen.
Mhm. Wie ist der Zuspruch bislang?
Ja, momentan ist der Zuspruch noch etwas mau. Was? Aber ich denke, das wird sich legen. Die Leute sind skeptisch, es gibt tausende Portals. Mhm. Aber durch die Aktualität bekomme ich den Zuspruch. Von den Veranstaltern habe ich auf jeden Fall schon großes Lob.
Wo siehst du thematisch so die Grenze? Wer kommt in den Kalender gerade noch rein? Wer nicht mehr? Also hast du da so für dich eine Grenze? Also es muss schwul, lesbisch oder trans oder wie auch immer sein?
Ja, es muss einfach queer sein. Mhm. Dann passt es zu uns und dann nehmen wir das auf.
Und es sind aber auch als Partys, aber es sind auch vielleicht auch Vorträge zum Beispiel, alles Mögliche. Also alles
Mögliche, von der Politik bis zur Kultur, alles dabei.
Jetzt bin ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel ein Veranstalter wäre, was muss ich tun, um dich zu kontaktieren? Wie komme ich an dich ran? Schreibe ich dir eine E-Mail gibst oder was mache ich?
Ja, einfach über Facebook in Kontakt treten oder E-Mail an info@gay-baden.de, kommt auch an. Dann nehme ich Kontakt auf und nehme es in den Kalender rein.
Super, das klingt nach einer tollen Sache auf jeden Fall. Gay Baden, also sagst du mal genau
www.gay-baden.de
und bei Facebook heißt es einfach Gay Baden.
Gay Baden Infos.
Alles klar, da haben wir jetzt ja ordentlich Werbung gemacht. Ich hoffe mal, jetzt wird noch mehr Leute die Seite aufklappen und werden die Seite hoffentlich nutzen. Ja genau, und wir werden dann viel mehr Veranstaltungen in Baden kriegen, weil wir gut bewerben können. Und nun, bevor wir zu unserem Veranstaltungskalender kommen, der ist natürlich bescheidener, aber wir haben auch einen, möchte ich noch auf einen neuen Song von Markus Wiebusch hinweisen. Er heißt Der Tag wird kommen und ist ungewöhnliche 7 Minuten lang.
Zeit Online befragte den ehemaligen Frontmann der Band Ketka, der nun sein Soloalbum Konfetti herausbringt, zu dem Lied. Markus Wiebusch sagte darin, ein Sportjournalist, den ich sehr lange kenne, hat mir von mehreren homosexuellen Fußballprofis erzählt und von dem Höllenleben, das diese führen. Etwas später saß ich mit meinem Bruder, der homosexuell ist, in St. Pauli im Stadion. Es gab eine Aktion des Vereins gegen Homophobie. Ich habe ihm gesagt, sieh mal, wie weit wir schon sind. Er sagte, das sei alles schön und gut. In St. Pauli würde ein schwuler Fußballer vielleicht funktionieren. Aber was wäre bei Auswärtsspielen? Was passiert, wenn der Vertrag endet? Es entstand eine lebhafte Diskussion über Outing im Speziellen und Homophobie im Fußball im Besonderen, an deren Ende ich gesagt habe, mag sein, dass der Tag noch nicht da ist. Aber er wird kommen.
Wiebusch schrieb den Song übrigens vor dem Coming-out von Thomas Hitzlsperger. Auf die Frage hin, ob das Thema nun nicht durch sei, sagte er,
finden Sie, Warum hat sich noch kein aktiver Spieler geoutet? Meinen Sie, es macht den schwulen Spielern Spaß, sich zu verstecken? Es ist gut und wichtig, was Hitzesberger gemacht hat. Aber dem ultimativen Sturm hat er sich als ehemaliger Profi doch nicht ausgesetzt. Diesen Zustand, dass sich kein aktiver Profi traut zu outen, finde ich furchtbar. Und nur darum geht es in dem Song. Weiter sagte er, wir hatten einen schwulen Außenminister, der in Länder reiste, in denen es Homosexualität unter Strafe steht. In Mode, Kunst, Pop ist es überhaupt kein Problem. Im Fußball wird noch mit diesem archaischen, völlig überholten Männerbild gearbeitet. Es ist einfach nackte, rohe Dummheit.
Nun würde ich sagen, hören wir doch einfach mal den Song »Der Tag wird kommen« von Markus Ibusch. Das war es auch schon fast mit unserer heutigen Ausgabe des rosa-roten Waschsalons. Nächste Woche sind unsere lieben Kolleginnen und Kollegen vom Radio Rainbow Stars an der Reihe. Und so kurz vor der Europawahl haben sie einige interessante Politiker ins Studio eingeladen. Wir haben es eben schon gehört. Dieter, weißt du noch, wer das alles war?
Oder? Ja, klar.
Wer war das denn nochmal gleich?
Der Walter Krückner von der SPD, der Hermann Dimas von der CDU, der Pascal Hagemöller von Bündnis 90 Die Grünen, Monika Schuh von den Linken und Adrian Hallo von FDP.
Es dürfte also sehr spannend und informativ werden.
Und das war die Hitparade mit Dieter Thomas Heck.
Ja, und nicht vergessen, in 2 Wochen dreht sich dann bei uns alles. Zum einen um den Eurovision Song Contest 2014 in einem Rückblick und zum anderen ebenfalls ein Rückblick, nämlich um die 30. Schwule Filmwoche hier in Freiburg.
Wir sind für euch heute am Ende der Sendung und bedanken uns bei allen Gästen und ihrer Zeit für die Gespräche.
Für heute verabschieden wir uns von euch. Wir, das sind der Sebastian,
der Dieter,
der Alex
und der Hartmut. Und wer uns wie immer unterstützt, das erfahrt ihr natürlich vom Oliver. Oliver!
Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands. Mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.